Spannende Geschichten von außergewöhnlichen Frauen.
Heute geht es weiter mit Teil 2 über das kölsche Original Trude Herr. Im ersten Teil von Folge 4 haben wir Trude durch ihre Kindheit und Jugend begleitet. Mitten in Köln, mitten in einer Arbeiterfamilie, mitten im Krieg. Wir haben erlebt, wie das kölsche Original die ersten Schritte in Richtung ihres großen Traums von einer Schauspielkarriere geht. Wie sie ihr erstes eigenes Theater gründet und es kurz darauf wieder schließen muss. Und wir haben zum Schluss dieser Folge gehört, wie sie im Karneval die Bütt für sich entdeckt und mit ihrer schlagfertigen, frechen Art das Karnevalspublikum erobert. Doch das war nur der Anfang. In diesem Teil, in Teil 2, tauchen wir ein in die Jahre, in denen Trude über Köln hinaus wächst. Wir erzählen, wie aus ihren ersten Erfolgen im Rheinland eine nationale Karriere wird. Trude goes Berlin. Wir werden sprechen über ihre Begegnungen mit Männern, über Liebe, Enttäuschungen, große Gefühle. Und wir begleiten Trude heute bei der Begründung ihres eigenen unglaublich erfolgreichen Volkstheaters, das Köln und ganz Deutschland begeistert. Außerdem folgen wir Trude in die Ferne, zuerst in die Sahara, wo sie eine zweite seelische Heimat findet, die sie immer wieder anzieht. Und schließlich bis ans Ende der Welt auf die Fidschi-Inseln, wo sie nochmal ganz neu beginnen möchte. Also, macht es euch gemütlich und kommt mit uns in die zweite Hälfte einer Geschichte, die voller Höhen und Tiefen steckt, voller Lachen und Tränen. Die Geschichte von Trude Herr. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann helft uns, unsere Reichweite zu vergrößern. Folgt uns, abonniert den Podcast, hinterlasst uns eine gute Bewertung und empfehlt uns gerne weiter. Auch auf Insta, Facebook, TikTok und überall, wo ihr so unterwegs seid. Eure Unterstützung bedeutet uns unglaublich viel. Also Laura, du hast ja gefragt, Colonia Claudia Ara Agrippinensium. Das konnte ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen. Colonia bedeutet Koloniesiedlung, das hatten wir schon. Claudia bezieht sich auf den römischen Kaiser Claudius, unter dessen Herrschaft die Stadt zur Kolonie erhoben wurde. Ara heißt Altar und Agrippinensium stammt von Agrippine, der Mutter des Kaiser Nero, die in dieser Gegend geboren wurde und Köln als ihre Heimatstadt förderte.
Stimmt.
Und übersetzt
ich meine,
heißt das Ganze.
Genau so hätte ich das auch gesagt, oder?
Ja, ja. Also die Übersetzung ist die von Agrippina gegründete Kolonie des Claudius mit dem Altar.
Na, oder ja. Vielleicht ist der Altar aber auch von der Mutter von dem Nero.
Der Agrippina?
Ja, der Agrippina.
Du weißt also, ja, dass das eine Mörderin war, ne? Und er auch.
Alle Römer waren irgendwann, glaube ich, irgendwann mal ein Mörder.
Die mördernden Mörder. Die mordenden Mörder.
Die mordende Mutter mit dem Altar.
Also, kannst du jetzt für heute schon was wieder Neues gelernt?
Wahnsinn,
check.
Danke, Mama.
Auf deiner heutigen To-Do-Liste, bitteschön, gern geschehen. Aber zurück zu Trude Herr. Trude tritt im Kölner Varieté Kaiserhof auf. Hier hat sie die Chance, über den Karneval hinaus ernsthaftes Publikum zu erreichen. Weiterhin entwickelt sie mit Gustl gemeinsam ihre Sketche. Die beiden überlegen sich jetzt, dass sie den Versuch starten, einen Sketch zu entwickeln, nicht im kölschen Dialekt, sondern in der hochdeutschen Sprache. Diesen Sketch nennen sie die Fernsehansagerin. Und er trifft voll den Nerv der Wirtschaftswunderzeit. Das Thema sind die Pannen des neuen Mediums Fernsehen. Trude spielt dabei eine Ansagerin, geplagt von Tonstörungen, Bildausfällen, Verzerrungen. Satirisch, treffend, urkomisch. Der Klassiker aus diesem Sketch ist, das gibt es auch heute noch so ein bisschen als Redensrat, hier ist der gehässige Rundfunk statt hessischer Rundfunk. Durch ihre Art erreicht sie es, dass das Publikum Tränen lacht. Ihr einzigartiges Mienenspiel ist unverwechselbar. Ich habe dir auch ein Foto geschickt. Das kannst du dir jetzt mal kurz angucken.
Ach, das ist ja niedlich. Da sieht man die Trude mit so einem, ich weiß nicht, vielleicht ist das ein Kleidchen, das früher die Moderatorin getragen haben. Und um sie herum hat sie so eine Art Pappbildschirm oder sowas geschnallt, sodass es aussieht, als wenn sie aus dem Fernseher raus sprechen würde.
Voll süß, ne? Na, siehst du auch, wie jung die dann noch ist, ne? Also ist ja auch immer,
stimmt,
immer noch Mitte 20. Genau. Und dieser Sketch wird ein Straßenfeger, als er im Fernsehen übertragen wird. Er wird so oft gewünscht, dass Trude ihn irgendwann später nicht mehr spielen will. Aber es ist klar, das ist ihr Durchbruch. Von der regionalen Varieté-Künstlerin und Büttenrednerin zur Fernsehgröße. Willi Schäfers, der Chef des Berliner Kabarets Tingeltangel, entdeckt Trude Herr im Kaiserhof. Der Karneval ist ihm egal, aber Trudes Sketch begeistert ihn. Die will ich in Berlin haben.
Wie, der Karneval ist ihm egal? Das geht ja gar nicht.
Ja, der ist halt aus Berlin, nicht aus Köln dabei.
Der ist durch bei mir.
1958 ist es soweit. Trude verlässt zum ersten Mal seit Aachen beruflich Köln. Die TV-Auftritte häufen sich. Der Regisseur Helmut Weiß sieht sie und engagiert sie für gleich 3 Filme. Der Stein kommt ins Rollen. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Ich kannte die, ich sag mal, 3-4 Fernsehtitel. Alle Tage ist kein Sonntag. Tante Trude aus Buxtehude. Drillinger an Bord. Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett.
Den hast du dir gerade ausgedacht.
Nein, Laura, das gibt es.
Der erste kam mir irgendwie bekannt vor, alle Tage Sonntag. Aber die anderen, da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern.
Ja, ich war da ja auch noch nicht geboren, aber tatsächlich wurden die oft wiederholt. Also ich kenne die aus meiner Kindheit. Ich bin ja 58 Jahre alt jetzt, 66 geboren. Und ich kenne die tatsächlich auch noch teilweise, die Filme. Und dabei kooperiert sie mit Heinz Erhardt und Willi Milovic. Also beides TV-Größen schon zu dieser Zeit. Und ich habe es eben falsch gesagt, weil auch Willi Milovic ist genau wie Heinz Erhardt 18 Jahre älter als Trude. Trude Herr und Willi Milovic stehen also in Berlin gemeinsam mit dem Fernsehstück Der verkaufte Großvater auf der Bühne.
Man könnte jetzt also sagen, dass das der Höhepunkt ihrer Karriere war?
Nee, das kommt tatsächlich noch. Das war der Beginn ihrer nationalen deutschen Karriere. Und ich habe dir jetzt auch mal 2 Bilder geschickt. Auf einem ist die junge Trude mit dem Willi zu sehen und auf einem mit dem Heinz Erhardt.
Ah ja, stimmt. Ja, ist echt der Wahnsinn, dass sie so jung ist, die ganze Zeit noch und was sie schon alles erreicht hat.
In diesen Filmen hat sie selten die Hauptrolle. Meist spielt sie naive, schrullige, liebenswürdige Frauen. Slapstick-Spur, Sahnetorten schmeißen, in Jauchegruben fallen, Missverständnisse aller Arten. Das ist Trude Herr und wird ihr Markenzeichen. Aus wirtschaftlichen Gründen, du weißt ja, sie kommt nicht aus reichen Verhältnissen, nimmt sie auch fast jedes Angebot an. 1959 wird Trude der Titel »Ich will keine Schokolade« angeboten. Das ist der Beginn ihrer Musikkarriere. Sie sagt also zu und singt mit einer ironischen Naivität diesen Titel und aus Frust brüllt sie im Refrain: Ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann.
Ja, okay. Das kenne nun auch wirklich ich.
Ja, so teilweise auch noch im Karneval hier in Köln.
Ja, spielen. Zu Recht.
Die Platte erscheint im Oktober 59, wird ein Riesenerfolg. Es folgen weitere Hits und später auch singt sie nochmal auf Kölsch, zum Beispiel Kels, Kels, Kels auf die Melodie von Girls, Girls, Girls oder Konditorei auf YMCA. Ihre Berühmtheit steigert sich. Trudes Art ist leicht und trotzdem sinnlich. Sie lässt sich nicht von konventionellen Hemmungen einengen. Ihre Lebenseinstellung ist stets im Hier und Jetzt verankert. Das spiegelt sich auch in ihren, nennen wir es, spontanen Beziehungen zu Männern wider. Wenn ein Mann sie interessiert, entwickelt sie einen überwältigenden Charme. Körperliche Aspekte treten in den Hintergrund. Wichtig ist noch zu erwähnen, dass Kinder Trude viel bedeuten. Tragisch ist, dass sie nie eigene bekommen wird. Wann immer sie in ihrem Leben gebeten wird, sich für Kinderprojekte einzusetzen oder bei Wohltätigkeitsveranstaltungen für Kinder mitzumachen, zögert sie nicht einen Moment. Egal wie voll ihr Terminkalender ist.
War bestimmt eine coole Tante dann aber, oder? Ihre Geschwister haben doch beide Kinder.
Genau, Aki hat ja die
Zeit, sich richtig gut um die zu kümmern.
Und Robert kriegt auch 2 Kinder. Aber über Robert findet man sehr wenig. Gustl, der ja, wie du weißt, homosexuell ist, und Trudel erfinden seit ihrer Zeit als Bardame in der Barbarina fiktive Kinder. Die beiden tun immer, wenn sie sich sehen, so, als würden zu Hause zwei kleine Jungs, Tony und Steve, auf sie warten, ihre gemeinsamen Kinder. Dann sagen die zum Beispiel, oh, Tony und Steve haben sich wieder den ganzen Tag gezankt. Oder hast du mit Steve darüber besprochen? Wir müssen ja auch immer daran denken, was unsere Kinder dazu sagen.
Charmant, aber auch ein bisschen traurig.
Ja, witzig, schräg, rührend, ne? Finde ich auch. Trutes Stil ist stets unangepasst, eigenwillig, aber auch oft unbequem. Sie tanzt bei Live-Auftritten barfuß, wirft Perücken ins Publikum. Ihr Klamaut ist ihr Schutzschild. Der Witz ihre Waffe gegen ihr Lampenfieber, das sie zeitlebens begleiten wird. Und hinter der lauten Fassade ist eine verletzliche Künstlerin mit großem Herz. Bis 59, als Trude 32 ist, wohnt sie weiter in der Mauenheimer Straße in Köln, wenn sie dort vor Ort ist. Aber dann zieht sie um. Und zwar, wie sollte es bei Trude anders sein, in die große Brinkgasse. Bewusst gegen das Bürgerliche in das damalige Rotlichtviertel, ins Milieu. Zeit ihres Lebens lebt sie auch meistens zur Miete, weil sie generell eigentlich Besitz ablehnt. Und sie näht ihre Kleidung immer selber, egal wie berühmt sie ist. Nicht wegen Figurproblemen, weil sie tatsächlich immer weiter zunimmt, sondern aus Prinzip. In dieser Zeit zwischen 58 und 64 ist Trude durch Film- und Fernseharbeiten stark eingespannt. Zusätzlich zu den Fernsehauftritten tritt sie mit Orchester auf. Aggi und deren Mann Bär und auch Thomas Maraun, ihr alter Freund, begleiten oder fahren sie oft, kreuz und quer durch Deutschland. Zwischen Kurorten, Varietés und TV-Produktionen. Ihr Alltag spielt sich ab zwischen Studio, Bühne und Hotel. Ihr Leben ist geprägt von Erfolg, hohem Tempo, aber auch hoher Belastung. Trude entdeckt im Laufe dieser anstrengenden Jahre ihre Lust am Reisen. Sie hat jetzt Geld genug und wahrscheinlich bieten die Reisen einen Ausgleich zum anstrengenden Alltag. Zunächst sind es noch bürgerliche Reisen, auf die sie auch ihre Mutter oder Gustl Schellhardt mitnimmt. Griechenland, Türkei, damals noch touristisch unberührt. Ihre Nichte Gigi wird älter und bald reist sie auch mit ihr und jüngeren Freunden. Und ganz leise beginnt in dieser Zeit, zu Anfang der 60er Jahre, Trudes große Liebe zur Wüste. Diese Liebe beginnt in einem Projekt abgeschlossen. Der Karneval, mit dem hat sie gebrochen. Ihre LP-Schokolade ist so erfolgreich. Sie hat die neue Wohnung in der Brinkgasse. Und sie hat einen Freund, einen Perser namens Asram. Aber diese Beziehung scheitert mit Krach. Und in einer Nacht voller Liebeskummer ruft sie einen Freund an und sagt, erstes Flugzeug, egal wohin. Ihr Ziel ist Tripolis, die Hauptstadt Libyens. Damals noch ein mittelalterliches Königreich. Und hier findet ihr erster Wüstenausflug statt, der eine magische Moment. Trude ist tief berührt, erlebt Klarheit, Neuanfang, Sehnsucht. Die Wüste als neuen Lebensentwurf, dafür braucht sie natürlich den richtigen Begleiter, obwohl sie auch oft alleine reist. Und den befindet sie im Bekanntenkreis, einen Mann namens Charlie Werner, Kfz-Mechaniker, bodenständig, abenteuerbereit. Und er kann Autos reparieren. Das ist ja ganz wichtig in der Wüste, weil die Autos sind da oft nicht so zufällig. Und er kommt auch mit Trudes Art klar, denn Trude liebt Krach, in Anführungsstrichen. Sie sagt immer, ich mach Krach oder ihre Freunde auch. Das heißt, sie ist sehr streitbar und hat oft Krach mit anderen Leuten.
Ach so.
Zwischen 65 und 67 unternimmt Trude mit Charlie jetzt drei große Sahara-Expeditionen. Marokko, Algerien, Libyen, Tschad, Westafrika, Obervolta. Zitat aus ihrem Tagebuch, wir haben auf drei Pisten die Sahara durchquert. 1300 Kilometer ist der gefährlichste Abschnitt, den sie bewältigen. Kein Wasser, kein Benzin, keine Zivilisation. Trude liebt es. Aber wie immer in ihrem Leben versucht sie auch, ihren Alltag in ihre Werk oder ihre Arbeit einzubeziehen. Trude ist begeistert von Thomas Mann. Und Thomas Mann hat sein großes dreibändiges Werk in 17 Jahren geschrieben, Josef und seine Brüder. Diese biblische Wüstenerzählung ist sprachlich sehr mächtig und besonders rührend für Trude ist die Liebe zwischen Jakob und Rahel. Sie kann Teile auswendig und möchte darüber einen Film drehen. Außerdem plant sie einen Film über die Sahara, einen Dokumentarfilm. Der Dokumentarfilm soll heißen »Südwärts durch Sonne und Sand«. Und tatsächlich nehmen sie mehr als 100 Schwarz-Weiß-Fotos und viele Kilometer Filmrollen auf, sie und Charlie. Kosten zwischen 120.000 und 180.000 D-Mark. Aber,
was?
Ja, krass, ne? Aber ihr Filmprojekt wird ein Reinfall. Kein Verleih, kein Sender will den Film sehen. Trudes Komiker-Image könnte ein Hindernis gewesen sein, aber ich habe auch in einem der Bücher gelesen, dass es tatsächlich so ist, dass wohl die Qualität der Filmrollen nicht gut genug war, um es rauszubringen.
Ja, und war das nicht auch noch irgendwie, also war das in Farbe? Schwarz-Weiß, vielleicht nur Schwarz-Weiß sogar. Da siehst du ja nichts. Also wenn du eine Wüste aufnimmst in Schwarz-Weiß, das ist, und selbst wenn es noch schon Farben gewesen wären, dann waren das ja noch diese sehr trüben Farben. Mhm. Und ich glaube, das kannst du nicht vergleichen mit einer Dokumentation von heute. Von
stundenlange Filmrollen mit schlechter Qualität, in denen man Sand sieht. Nein, ich denke, man weiß ja später, merkt man ja auch dadurch, als sie ihr eigenes Theater später jetzt gründet, dass sie da sehr begabt ist und einen Blick für Sachen hat. Aber damit ist sie halt nicht erfolgreich. Und die Wüste bleibt aber erstmal ihre innere Heimat, auch wenn sie mit dem Film keinen Erfolg hat. Und sie hält sich praktisch die Sommermonate immer für Reisen auch frei. Gustl kommt ja, wie gesagt, nicht mit, ihr guter Freund. Und er hat auch eine Zeit lang einen Partner, der ihn und auch Trude sehr ausnutzt, weil Gustl wird ja weiter von Trude unterhalten, sage ich mal, wie Unterhalt für einen Ex-Partner, den man zahlt. Weil er hat ja auch sehr viel für sie getan und sie immer unterstützt, geredet, obwohl sie ihn jetzt immer weniger braucht, aber sie unterhält ihn auch weiter finanziell.
Und er muss sich ja auch um die Kinder kümmern. Ja.
Und vor allem Steve ist sehr anstrengend. Gustl lebt dann aber irgendwie nach dem Ende seiner Partnerschaft immer mehr in Flucht und Einsamkeit. Gigi, die ja inzwischen erwachsen ist, Trudes Nichte, sucht ihn manchmal tagelang, oft vergeblich. Und irgendwann, 67, hat sie dann, als Trude in der Wüste ist, eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Wir haben hier einen nicht identifizierbaren Mann, Herzinfarkt in der Straßenbahn.
Oh nein, das war er dann. Ja. Oh. Mhm. Was da wohl passiert ist?
Seine Freunde sagen, er starb an gebrochenem Herzen.
Oh, furchtbar.
Aber Trude in Tunesien bekommt nichts mit und sie sagen ihr das auch nicht und er wird in aller Stille beigesetzt.
Was? Mhm. Das ist ja furchtbar für sie.
In Ehrenfeld auf dem Friedhof findet man sein Grab. Trude begegnet in dieser Zeit einem Mann namens Ahmed. Und zwar befindet sie sich in Tunesien am Rande der Wüste, wieder mal mit einem Autoschaden, den sie wohl oft hat. Der Zufall führt sie in ein Hotel, das Ahmeds Vater gehört. Sie kommt dort an und vor dem Hotel steht Ahmed Mbarek. 26 Jahre alt, bildschön. Er sieht Trude, ungeschminkt, erschöpft, aber auch ausdrucksstark und ist fasziniert. Auch Trude ist verzaubert von seiner Art, seiner Herkunft, seinem Berber-Erbe. Der Altersunterschied ist 14 Jahre, für beide aber angeblich kein Hindernis. Und sie werden ein Paar. Sie sind schwer verliebt. Und solange sie sich in Tunesien befinden, funktioniert ihre Beziehung auch. Er, junger Wüstenprinz, sie, europäische, starke Frau. Zurück in Köln verschieben sich dann aber die Rollenverhältnisse. Trude ist hier berühmt, selbstständig, dominant. Ahmed kennt die Sprache noch nicht und wirkt orientierungslos und verloren. Aber Trudes Umfeld akzeptiert ihn als ihren neuen Partner. In dieser Zeit, 69, kauft sie in der Natur nahe der Großstadt in Lope bei Engelskirchen ein Haus. Dorthin zieht sie mit Ahmed. Gigi erzählt während einer Reise von ihren Erlebnissen, dass die beiden sich sehr streiten und auch gegenseitig verbal verletzen. Das ist wohl so schlimm, dass Gigi wieder abreist. Aber als die beiden zurückkehren von ihrer Reise in die Türkei, haben Trude und Ahmed geheiratet.
Es klingt ja so ein bisschen nach, dass das nur dann nicht funktioniert, wenn sie in Deutschland sind, sozusagen.
Wohl auf dieser Türkei-Reise sie sich ja so gestritten haben, dass Gigi abgereist ist, weil sie es nicht ertragen konnte.
Ach, das war während der Reise. Ja. Ach, verstehe. Du hast mir auch ein Bild zugeschickt, das können wir hoffentlich auch verlinken. Da sieht man das auch, dass die so einen starken Kontrast zueinander als Pärchen haben. Sie mit diesen schwarzen Haaren, die sie ja dann die ganze Zeit hat. Und ja, schon recht füllig. Also noch fülliger, als man schon vorher von den Bildern gesehen hatte. Und er mit so krausem Haar, Bart und Beide gucken auch jetzt nicht besonders fröhlich in das Bild hinein, oder?
Das ist das einzige Bild, das ich in irgendeinem Buch gefunden habe von den beiden. Ich hoffe, wir dürfen das überhaupt verwenden, aber ich fand das schön, noch mal ein Bild von denen zu sehen, was ihr einziger Ehemann, den sie in ihrem Leben hatte. Auch wenn das in der Scheidung jetzt bald schon wieder endet.
Ja, man fragt sich halt, ob das nicht vielleicht einfach so ein, weil sie diese Wüste halt lebt und die Reise dahin, ob das nicht eher dass sie einen Verbund zu der Region mehr als zu dem Mann gesucht hat.
Ja, sie sagt ja, ihrer Familie sagt sie, die Ehe sei notwendig für die freie Bewegung in diesen Ländern.
Mhm. Ja, okay. Mhm. Das klingt ja romantisch.
Ihre Familie sagt dann, die Ehe ist kein Visum, Trude.
Oh.
Und sie sagt dann, in diesen Ländern braucht man nur 3 Steinchen über die Schulter werfen, dann ist man geschieden. Ja, aber irgendwie auch traurig. Wir haben jetzt ja über die Jahre Ende der 60er geredet, Mitte, Ende 60er. Und leider erfolgt auch der erste ernste körperliche Zusammenbruch von Trude. Und zwar erkrankt sie 65 an Malaria.
Oh, okay.
Wieder zu Hause bricht sie zusammen, schreiend vor Schmerzen, hilflos. Niemand weiß, was los ist. Diagnose: Nierensteine. Die werden zwar entfernt, diese Steine, aber ihre Schmerzen bleiben, mal stärker, mal schwächer, nie ganz weg. Zu den vielen Tabletten, die sie sowieso schon nimmt, kommen jetzt noch starke Schmerzmittel. Trude wird nachgesagt, dass sie kein System kennt, außer auf der Bühne. Und ihr Tablettenkonsum wird so chaotisch, wie manche sagen, dass ihr Leben war. Sie schüttelt alle Pillen, die sie braucht, in einen Beutel und greift einfach hinein und schluckt eine Handvoll, ohne hinzusehen.
Was?
Das ist ihre Art, damit umzugehen.
Pillenrussisch Roulette, ja, so funktioniert das.
Heute habe ich mal 10 Apfelmittel-Tabletten eingenommen. Scharte Schokolade.
Komisch, dass es mir so schlecht geht.
Ja, das ist also auch kein Wunder, dass ihre Schmerzanfälle zunehmen. Und irgendwann ist der Punkt erreicht, wo nichts mehr geht. Sie geht zum Arzt und auf dem Röntgenbild ist nichts zu erkennen. Es ist deswegen nichts zu erkennen, weil ihre Niere in dieser Zeit schon so vergrößert ist, dass die Kontur der Niere verschwunden ist.
Klingt wie etwas, was einem Arzt auffallen sollte.
Ja, aber sie geht ja nicht mehr dahin. Ne? Ja. Die reagieren auch und ihre kranke Niere wird in einer OP entfernt und sie fühlt sich auch körperlich von den Schmerzen spürbar befreit. Mit nur einer Niere kommt Trude fortan gut zurecht, aber ihr Körper hat da schon eine lange Leidenszeit hinter sich und weiterhin isst sie sehr viel und raucht sehr viel. Aber was sie auch auszeichnet, ist in dieser Zeit ihre radikale Arbeitsmentalität. Selbst vom Krankenhaus wird kein Auftritt abgesagt, wenn es irgendwie geht. Sie lässt sich aus dem Krankenhaus ins Theater fahren, tritt auf und lässt sich wieder zurück ins Krankenhaus fahren.
Wahnsinn. Ja.
Das Publikum merkt nichts. Kein Zuschauer ahnt, was sie durchmacht. Trude steht auf der Bühne, perfekt, unterhaltsam, souverän. Trude lebt immer auf der Kante, sagt man ja, glaube ich, so. Freunde sagen, wenn sie 10 Mark verdient, gibt sie 20 aus. Den ganzen Sommer über verdient sie ja nichts, sondern geht auf ihre Wüstenreise. Und das ist ja kein Investment, obwohl sie das mit ihrem Film zuerst behauptet, sondern reiner Konsum und sehr teuer. Außerdem habe ich ja schon erzählt, leben viele von ihrem Einkommen, erst Gustl, jetzt Ahmed. Ihr Arbeit wirkt wie ein Wettlauf gegen Geldmangel. Das Risiko, künstlerisch neu anzufangen, kann sie sich nicht leisten. Sie bleibt immer öffentlich präsent, egal wie krank sie ist, betreibt Selbstvermarkung. Ihre Rastlosigkeit wirkt oft wie eine Manie. Die 1970er Jahre sind für Trude weniger von künstlerischem Erfolg geprägt, aber von vielen tiefgreifenden persönlichen und gesellschaftlichen Erschütterungen.
Oh nein. Sind wir da angekommen in unserer Geschichte, ja?
Laura, es geht doch nicht, ohne dass ich dich mal so richtig frustriere.
Oh nein.
Nein, Laura. So schlimm ist es nicht. Außer, dass er gleich stirbt.
Oh,
oh, Laura, das ist nicht despektierlich gemeint, wenn ich so lache. Ich finde das auch voll traurig,
ich
das Leben.
Ich weiß.
Du bist immer nur so schön entsetzt. Die Bundesrepublik verändert sich. Die Stimmung wird politisch aufgewühlt, kontrovers. Auf der einen Seite gibt es die Studentenbewegung, die das Land in einen notwendigen, aber schmerzlichen Umbruch zwingt. Auf der anderen Seite leider die Rückkehr alter Nazis, die mit der NPD einen neuen braunen Spuk heraufbeschwören. In dieser Zeit gerät Trudes Karriere ins Wanken. Die Schlagerzeit verblasst, Filmrollen mit Klamauk bleiben aus. Ich habe ja eben schon erzählt, dass sie sich eine Zeit lang aufs Land zurückzieht mit ihrem Mann Ahmed ins Haus mit Garten. Sie spricht jetzt in einem Interview davon, mit dem alten Blödsinn in Anführungsstrichen Schluss zu machen. Sie will wieder schreiben, aber das nimmt keiner ernst.
Die ist doch aber jetzt nach all dem, was wir besprochen haben, trotzdem erst Anfang 40. Ja. Ne? Man vergisst das ja, wie jung die ganze Zeit über ist.
Ganz schön ereignisreiches Leben. Ne?
Mhm.
Ja. Und wie jung der Ahmed ist, ne? Der ja viel jünger ist als sie, Ende 20. Also ich habe ja gerade berichtet, dass die Welt sich ändert. Und so trifft Trude jetzt die Entscheidung, Schluss mit Schlagersketchen und Nebenrollen. Sie will wieder Hauptrollen und Theater. Sie sucht ihren alten Förderer, den sie seit vielen Jahren kennt, Otto Hofner, auf und bittet ihn um Hilfe. Willi Milovic, weiß ja, ihr alter Freund, verpachtet sein Theater an Hofner, da er es selbst nicht ständig betreiben kann. Der hat ja genau wie Trude dieses Leben zwischen Filmrollen und hin und her und Selbstspielen im eigenen Theater. Und das funktioniert halt nicht gewinnbringend, wenn das immer leer steht, sein Theater, wenn er auf Reisen ist. Trude will sich also ändern und sucht ihren alten Freund und Förderer Otto Hofner auf. Ein seriöser, erfahrener Impresario, den sie ja schon sehr lange kennt. Und Otto Hofner will ihr helfen. Er pachtet von Willi Milovic das Theater. Willi Milovic kann dieses selbst nicht ständig betreiben, weil er ja auch noch viele andere Aufgaben hat als Schauspieler in Fernsehfilmen und so weiter. Und damit sein Theater sich rentiert, verpachtet er das in den Zeiten, wo er selbst nicht spielt. Das Haus an der Aachener Straße ist ja heute die Volksbühne Rudolfplatz. Das kennst du, glaube ich, auch noch, ne?
Ja, ja, klar, das kenne ich natürlich noch. Wir waren auch schon zusammen da drin.
Und Weihnachten war ich ja sogar mit Felix, mit meinem Enkelchen, waren wir da alle zu so einem Kinderweihnachtsstück.
Ja, da konnte ich leider nicht, weil jemand muss ja zu Hause bleiben und für Ordnung sorgen.
Im Milovic-Theater brilliert Trude jetzt mit dem Stück Die Perle Anna. Nach vielen erfolgreichen Vorstellungen überlegt sie sich aber, dass das nicht mehr zeitgemäß ist und fängt an, eigene Stücke zu schreiben. Auch diese werden wahnsinnig erfolgreich.
Ja, die schreibt die wirklich selber oder also produziert die?
Nee, die schreibt die selber.
Wow, okay.
Produzent ist dieser Hofner und sie schreibt die und spielt jeweils die Hauptrolle. 1973 im Herbst kommt dann das erfolgreichste Stück auf die Bühne, was sie jemals schreiben wird, Scheidung auf Kölsch.
Das klingt ja sympathisch.
Es füllt zwei Spielzeiten im Milovic-Theater und wird bis 81 durchgespielt. 81 nimmt auch der WDR das Stück auf und es wird auch immer wieder gesendet.
Wahnsinn. Es ist so ein richtiger zweiter Karriereaufschwung für sie, ne?
Genau. Und die greift jetzt auf alte Sachen zurück. Also die wechselt die Kostüme ganz schnell und macht sich immer wieder über ihre Körperfülle lustig. Also so Situationskomik, das ist ja ihr Ding, ne? Trude knüpft mit ihren eigenen Stücken an die Sketche mit Gustl Schellhardt an, aber sie geht weiter. Oft autobiografisch sind diese Stücke voller Spannung, Tiefe und vor allem Gesellschaftskritik. Sie berichten von Menschen außerhalb bürgerlicher Normen, von Lebensrealitäten ohne ideologische Propaganda. Also für mich gehört Trude wirklich zu den großen Komikerinnen und Komikern des 20. Jahrhunderts.
Ja, Wahnsinn, was die in so einer Zeit damals und dann auch als Frau und dann auch noch als etwas kräftigere Frau, ne, wie sie sich durchgesetzt hat, ihre Schmerzen überwunden und ja, also ich finde das wirklich beeindruckend.
Das ist eine sehr beeindruckende Frau, ne? Widersprüchlich, aber beeindruckend. Privat mit dem Ahmed, du hast es vielleicht schon kommen sehen, spielt er immer mehr eine Nebenrolle in ihrem Leben und damit kommt er nicht klar. Er beginnt zu trinken und er wird unsympathisch und untreu, berichtet ihr Umfeld. 76 sagt sie, ich schicke ihn in die Wüste und trennt sich von ihm. Die Scheidung erfolgt irgendwann nach deutschem Recht mit hoher Entschädigung für ihn. Ahmed kehrt dann nach Tunesien zurück, verfällt dem Alkohol, verliert sich. Ganz traurig, ne?
Ja.
Sie sagt auch später mal, das ist der größte Fehler, den ich gemacht habe, ihn hier hinzuholen. Das geht auf mich.
Wobei man hätte ja auch sagen können, dass er sich, also wenn du ja auch Geld bekommst und dann wieder zurück nach Tunesien, vielleicht hätte er sich da auch wieder einleben können. Aber wenn du dann so lange auch getrennt warst, ist wahrscheinlich nicht so leicht, ne?
Ja. Trude sucht Erholung und Entspannung und einen Neuanfang in der Wüste. Ihr neues Stück Die Pflaumenschwemme ist abgespielt und dieses Mal zieht es sie nach Libyen. Eine Firma namens Holzmann hat dort einen Camp von Europäern, vor allem Deutschen, und eine Fabrik errichtet. Hier startet sie, unter vergleichsweise heimatlichen Bedingungen. Und dieses Zitat eben von dir aus der Wüste, da sind zwei Erzählungen drin. Eins über eine Agathe, so heißen ja ihre Mutter und ihre Schwester auch. Und eins heißt Das Camp und die Wüste. Das wird 87 veröffentlicht und heißt Und plötzlich kippt es um. Auch voll süß. Und da sieht man auch, was sie für eine gute Schriftstellerin ist. Und daraus hast du ja eben dann auch geschrieben. Und das Buch, also diese Erzählung, schreibt sie auf dieser Reise. Und wieder einmal hat sie mitten in der Wüste eine schwere Autopanne. Allein kann sie das Problem nicht lösen. Und der Begleiter aus dem Camp macht sich zurück, 50 Kilometer durch die Hitze der Wüste zu Fuß. Trude bleibt jetzt ganz für sich im Wagen zurück. 2 Tage und 2 Nächte.
Hast du gerade 50 Kilometer gesagt? Das kann
durch
ja
die
nicht
Wüste.
Richtig sein. Alter Verwalter.
Ja, überleg mal, 2 Tage und 2 Nächte mitten in der Wüste. Tagsüber diese Hitze, nachts die Kälte. Und sie kämpft natürlich die ganze Zeit mit Angst und mit dem bevorstehenden drohenden Tod. Nachts schießt sie Leuchtkugeln in der Hoffnung, dass irgendjemand sie sieht. Tagsüber verbrennt sie die Reifen des Autos, um Rauchzeichen zur Sendung. Am Ende hat sie Glück und ihr Begleiter erreicht das Camp. Ein Suchtrupp macht sich auf den Weg und Trude wird gefunden. Gerettet, erschöpft, aber lebendig. Wie so oft in ihrem Leben wird sie auch dieses Abenteuer breit in der Presse erzählen, mit allen dramatischen Einzelheiten. Sie weiß sich, medienwirksam einzusetzen. Und auf dieser Wüstenfahrt trifft sie in diesem Camp einen Mann namens Klaus Seemann. Der weiß erst gar nicht, dass sie berühmt ist und sie reden abends und dann beschließen sie tatsächlich, zusammen ein Theater zu gründen. Also wieder eine Wüstenbegegnung und daraus entsteht was Neues.
Was ist er denn beruflich?
Der ist Ingenieur und der lebt in diesem Camp mit Frau und Kindern. Also es ist keine Liebesbeziehung. Immer wieder findet Trude in ihrem Leben auf diesen Wüstenfahrten Menschen, die ihr weiterhelfen im Leben, die ihr Leben beeinflussen. Immer wieder hat sie Pannen, Autopannen, gerät in Situationen, die sie nicht allein übersteht, trifft jemanden, der ihr hilft, hat Begegnungen wie durch ein Wunder. Irgendjemand taucht immer wieder auf und reißt sie vor dem Abgrund zurück. Diese Begegnungen lassen sich, finde ich, nicht so in bürgerliche Kategorien fassen. Es sind keine Bekanntschaften, sondern existenzielle Begegnungen, solche, die bleiben. So hat sie ja auch ihren Mann damals getroffen, nach so einer Autopanne in der Wüste.
Stimmt. Typisch Trude.
Ja. Und mit diesem Hoffmann wird jetzt 1977 das Theater im Fringsfädel in der Severinstraße in Köln gegründet. Es soll eine Alternative zum etablierten Millowitsch-Theater bieten. Trude ist hier Direktorin, Autorin, Schauspielerin, Kostümbildnerin, alles. Das Theater wird tatsächlich Kult, besonders in der queeren Szene Kölns. Sie hat ein stets volles Haus und Karten sind 6 Wochen im Voraus ausverkauft. Trude wird endgültig zur kölschen Legende.
Wie schön.
Über ihr Publikum sagt sie, zu mir kam alles, vom Arbeiter bis zum Intellektuellen, von der Hausfrau bis zum Ingenieur.
Genau, das, was sie wollte im Prinzip, ne?
Und jetzt schicke ich dir nochmal ein...
Ah ja, okay. So, das ist jetzt auch das, wie ich sie kenne tatsächlich, also von Bildern. Jetzt ist sie schon was älter, weiterhin füllig, mit dem schwarzen Haar, das so kraus ist. Und das Bild können wir auch wieder verlinken. Lächelt einfach fröhlich in die Kamera hinein, so eine kölsche Vollgemut, oder wie sagt man?
Vollnatur.
Ja, und sieht einfach super sympathisch aus. Merkt man auch nicht, dass die da jetzt irgendwie mit den Tabletten und mit den gesundheitlichen Problemen oder so, würde ich jetzt nicht sagen, dass man das ja ansieht, oder?
Ich finde, sie sieht so ein bisschen aufgeschwemmt aus. Aber vielleicht auch, weil ich das jetzt weiß. Ne? Trude schreibt jetzt ihre Stücke auch die ganze Zeit wieder selbst. Sie sind authentisch, sozialkritisch, voll kölschem Lokalkolorit, derb, sentimental, nah am echten Leben. Halt richtig kölsch und mit Herz. Trude ist überzeugt, das Volkstheater muss aus dem Erlebnisbereich des Hier und Jetzt der Menschen stammen. Der typische Zuschauer ihres Theaters sagt, sie möchte spüren, dass von ihm und seinem Alltag die Rede ist. In einer einfachen Mann an das Lache kriege, das ist Kunst, sagt sie. Also den einfachen Mann oder den einfachen Menschen zum Lachen kriegen, das ist Kunst. Sie stichelt auch gerne gegen ihre hochsubventionierten Kolleginnen und Kollegen, die sich für Größeres halten, aber vom Publikum überhaupt nicht mehr verstanden werden. Aber sie entwickelt sich weiter in dem, was sie schreibt, was sie spielt, was sie wagt. Von 1971 bis zu ihrem Lebensende entstehen in schneller Folge ihre Stücke Familie Pütz, Scheidung auf Köln, Schattenmischern, das war noch im Milowitsch-Theater, und dann bis zum Schluss 86 ein Stück namens Der zweite Frühling. Insgesamt 15 Stücke und alle tragen ihre Handschrift. Alle tragen ihre Idee, Volkstheater muss aus dem echten Leben kommen. Mit der Gründung ihres eigenen Theaters trennt sich Trude beruflich von Otto Hofner. Aber später tritt sie auch noch bei ihm auf. Er gilt ja als Erfinder der lachenden Sportarena, Vorläufer der lachenden Köln-Arena. Aus Dankbarkeit kehrt sie halt immer wieder in seine Shows zurück, wenn es sich ergibt. Ihr Ensemble im Theater stellt sie selbst zusammen, alles stampft sie aus dem Boden. Sie kann ja auf ein großes Netzwerk von Kolleginnen und Kollegen zurückgreifen. Das Problem ist mit dem Theater allerdings, dass sie weiterhin mehrere Monate im Jahr in die Wüste fahren möchte. Ihren Kompagnon Karl Seemann bringt das in Schwierigkeiten. Er ist ja Kaufmann und hat eine Firma gegründet. Und er will mit seinem Kapitaleinsatz gute Gewinne erzielen. Das wäre aber nur möglich, wenn das Haus durchgehend bespielt wird. Das haben wir ja eben schon vom Milowitsch-Theater gehört. Außerdem ist Karl auch kein Vagabund wie Trude. In den Monaten, in denen sie weg ist, fühlt er sich unterbeschäftigt. Trude möchte aber das Theater nicht untervermieten. Es ist irgendwie ihr Theater. In einem Buch wird gesagt, das ist ihr Trude-Tempel. Und so entschließt sich Trude jetzt, Herrin im eigenen Haus zu werden und zahlt Seemann aus. Man trennt sich aber in gutem Einvernehmen. Aber sie braucht Ersatz für Seemann und sie wendet sich jetzt an einen Mitarbeiter namens Bruno Krupke. Er ist gelernter Heizungsmonteur und kommt aus Bielefeld. Und er ist ein Vagabund wie Trude und teilt ihre Leidenschaft für die Wüste. Sie hat mal gesagt, er kam direkt aus Algerien in die Severinstraße. Bruno wickelt jetzt den geschäftlichen Teil ab und er baut aber auch Kulissen, renoviert das Theater, ist technischer Leiter, Organisator, Krisenmanager. Und als Krisenmanager ist er wohl am meisten gefordert. Weil, wir wissen ja, Trude macht gerne Krach. Sie hat ein jähzorniges Temperament. 2 Jahre nach seinem Eintritt ins Theater wird er jetzt also zum Teilhaber der Theater im Fringsfädel GmbH. 1981 schließlich übernimmt er alle Anteile, denn Trude will sich von den kaufmännischen Dingen, also von Buchhaltung, Verträgen und Kalkulationen vollständig entlasten. Aber das Problem bleibt, das Theater könnte sich selbst tragen, wenn es professioneller vermarktet würde, was die beiden aber nicht tun. Trude will ja niemand anders ins Haus lassen. Trudes Kompromiss heißt, sie schreibt Stücke, aber sie spielt in diesen selbst nicht mit. Zum Beispiel ein Stück namens Der Hausmann. Der Versuch scheitert aber nicht, weil der Schauspieler René Körner die Rolle nicht gut spielt, sondern weil die Leute Trude sehen wollen. Ohne sie wird das Stück zum Flop und reißt ein Loch von 70.000 D-Mark in die Theaterkasse. Trude und Bruno müssen alles zusammenkratzen, was sie noch besitzen. Bruno verpfändet sogar das kleine Häuschen seiner Mutter. Und dann kommt das Stück Massagesalon Dance. Trude spielt wieder mit und das Ganze wird ein Erfolg. Ein Stück, das Trude schreibt, ist noch sozialkritischer und schonungsloser als die anderen. Und in diesem Stück stirbt Trude auf der Bühne. Doch das wollen die Leute nicht sehen. Das Publikum bleibt schon wieder aus und schnell müssen sie auf alte, bewährte Stücke zurückgreifen. Vielleicht hätte das Stück in der neuen alternativen Szene der Südstadt Erfolg gefunden, doch die nimmt Trude nicht wahr und Trude nimmt sie nicht wahr. In derselben Stadt völlig verschiedene Welten.
Ja, oder Berlin wäre vielleicht auch ein besserer Ort gewesen.
In den 80er Jahren erlebt Trude jetzt eine ihrer größten persönlichen Niederlagen. Sie scheitert da, wo es am meisten schmerzt. Du kannst dir vielleicht denken, wo das ist.
Nee, keine Ahnung.
In der Liebe, Laura. Wieder geht es um einen Mann, der sie in der Wüste aus Todesnot gerettet hat.
Natürlich.
Und für sie
ist
mehr
das
wird
so
als ein Helfer.
Also ich will ja nicht sagen, dass sie das absichtlich macht, ne? Aber.
Sie nennt ihn den Schlosser. Ich habe in diesem einen Buch jetzt gefunden, mit diesen Berichten über Trude von 20 Leuten, dass er Martin heißt. Aber das weiß ich nicht, ob das stimmt. Er bleibt eigentlich in Trudes Leben, obwohl er da eine große Rolle spielt. Ohne Gesicht, ohne Adresse, es gibt kein Foto. Wir wissen nur, dass es ein europäischer Mann ist und Schlosser. Er erkennt nicht, dass Trude mehr in ihm sieht. Er ist eben auch ein Vagabund wie sie. In dieser Beziehung bleibt sie eine Bittstellerin in Sachen Leben. Sie reist ihm nach, überall hin, sie beschenkt ihn, erfüllt ihm jeden Wunsch, um sich den Traum dieser Liebe zu bewahren. Aber sie leidet. Manchmal ruft sie in ihrer Not mitten in der Nacht Freunde oder Familienmitglieder an und schüttet ihnen ihr Herz raus. Doch kein gutes Zureden hilft. Trude bleibt dem Schlosser ergeben, hält an dieser hoffnungslosen Liebe fest. 1981 hat sie einen großen Auftritt im Rheinpark und vor 2000 Menschen singt sie "Und der Mann ist Schlosser" und hat Tränen in den Augen. Das Lied ist nicht überliefert und nirgendwo aufgenommen.
Oh, wie romantisch.
Ja, aber das endet ganz schön tragisch. Zum Schluss trifft sie sich in einer süddeutschen Großstadt mit dem Schlosser in einer Kneipe, vielleicht eher in einer Spelunke, in einer Endstation für jene, die gescheitert sind, würde ich sagen. Und er lässt sie warten und warten und warten. Doch Trude ist verblendet von Leidenschaft. Sie umarmt dort die Trinker und Fixer wie Brüder und Schwestern, ihre Augen leuchten und nach 3 Stunden erscheint er endlich. Und sie ist begeistert von ihm. Ein Blick, ein Kuss, ein Hauch von Nähe, aber trügerisch. Er sagt, er will mit ihr irgendwo hinfahren, er fährt mit ihr auf einen Autofriedhof und sagt, warte hier. Er steigt aus, er geht, er schließt das Tor hinter sich ab und kommt nicht zurück. Trude sitzt im Wagen und erwartet und wartet allein. Irgendwann dämmert es ihr mit dem Morgengrauen. Er hat sie eingeschlossen, erniedrigt, verlassen. Sie friert und sie begreift. Sie hat sich getäuscht. Nicht in ihm, sondern in sich selbst. Am nächsten Morgen fährt sie zurück nach Köln, schweigend. Und das ist der Tag, in dem sie sich nicht nur von dem Schlosser, sondern von der Wüste verabschiedet.
Hä? Das verstehe ich überhaupt nicht.
Warum fährt nicht wieder in die Wüste.
Ja, aber warum hat er die denn alleine da stehen gelassen?
Vielleicht war es leid, dass sie ihm hinterherläuft oder wollte das nicht wahrhaben.
Ja, okay, wir waren jetzt nicht dabei, aber ein simples passt aus meiner von meiner Seite nicht, hätte es wahrscheinlich auch getan, oder?
Also, komisch, ne?
Ich weiß nicht, wir waren ja nicht dabei, aber das klingt ein bisschen überdramatisch.
Ich kann ja nur immer erzählen, was ich in den Büchern gefunden habe. Ne? Und da ist das irgendwann beschrieben in 2 Biografien über sie und ich habe es auch nicht verstanden, warum er so gemein ist, weil er muss ja, die waren ja jahrelang praktisch, hatten die ja so eine Art Fernbeziehung oder Freundschaft oder so. Plus oder was, ne? Keine Ahnung, warum er ihr das angetan hat. Vielleicht war er genervt von ihrer Liebe.
Vielleicht, ja.
Manchmal sind ja Männer so. Ja, sie sagt sich jetzt Schluss mit Selbstmitleid und jetzt macht sie aber auch noch mehr Krach. Kannst du dir vorstellen, ne? Sie ist jetzt gar nicht ausgeglichen. Sie zahlt zwar im Theater alle, die für sie arbeiten, gut, aber es gilt auch allein ihr Wille. Vor allem mit ihrer Nichte Gigi verkracht sie sich in dieser Zeit und die spielt zwar an dem Abend weiter, aber dann sehen die sich bis zu ihrem Tod nicht mehr. Die Agi auch nicht, ihre Schwester, die hält natürlich zu ihrer Tochter. Viele Kolleginnen und Kollegen leiden unter ihrem Krachmachen. Aber die Presse freut sich über einen stetigen Nachschub an Skandalen. Eins der ersten prominenten Opfer, sag ich mal, ist Harry J. Bong, Schauspieler. Jahrelang ein enger Freund und Kollege Trudes. 143 Mal stehen sie seit 1978 auf der Bühne, zum Beispiel in dem Stück Die Kölsche Geisha. Doch irgendwann halten seine Nerven nicht mehr durch. Ja, ich habe gerade schon überlegt, wie sagt man Geisha? Und es kommt zum Bruch und schließlich sogar zum Gerichtstermin, weil er ist so sauer auf sie, dass er zum letzten Stück der Saison nicht mehr kommt und sie da allein stehen lässt. Und, das habe ich, glaube ich, eben schon erzählt, er übergießt sie mit einem Glas Kölsch und nennt sie Frau Melovic.
Oh.
Später verurteilt ihn das Gericht zu einer Zahlung von 5000 D-Mark Schadensersatz.
Das war ein teures Glas Bier.
Ja, für ihn schon. Und was Karl Seemann schon vorausgesehen hat, trifft nun ein. 2 Personen allein, also Trude und Bruno, können aus dem Theater nicht genug Einnahmen beziehen. Trotz zahlreicher Kontakte in die Kölner Stadtverwaltung und Kölner Politik ist niemand bereit oder in der Lage durchzusetzen, dass dieses Theater öffentliche Subventionen erhält wie andere Theater. Zum Glück wird das Fernsehen jetzt aufmerksam und Trude vermietet ihr Theater in der spielfreien Zeit als Studio. Endlich ist sie dazu bereit. Die wirtschaftliche Krise ist überwunden. Mach mal zwei Anekdötchen, bevor wir zum Ende kommen, wie sie noch Krach macht. Als nächstes gerät nämlich der Pächter des Foyers in Trudes Visier. Es ist ein Wirt aus dem Severinsviertel, der dort eine typische kölsche Kneipe betreibt. Trude holt ihn ins Theater, um eine authentische kölsche Atmosphäre zu schaffen. Und zum Essen gibt es Riefkuchen, also Reibekuchen oder Kartoffelpfannkuchen. Aber Trude findet, dass die stinken. Sie sagt, der Geruch sei penetrant. Er störe sie auf der Bühne bei ihrem Spielen und lernen, würde alle vom Bühnengeschehen ablenken, also von ihr. Sie wirft den Wirt raus. Jetzt kommt es zum jahrelangen Rechtsstreit und ein Höhepunkt für die Presse ist ein Ortstermin. Trude soll auf der Bühne spielen, die Richter sitzen im Publikum und versuchen zu erschnuppern, ob der Reibkuchenduft von Foyer auf die Bühne dringt oder nicht.
Oh mein Gott. Dabei weiß man doch, dass Reibekuchen stark riechen. Das ist das Fett, das da ja gebraucht wird.
Vor allem, wenn das immer wieder benutzt, ne? In zweiter Instanz verliert Trude 15.000 Mark Schadensersatz, muss sie dem Wirt zahlen. Aber sie zahlt nicht direkt und wartet auf den Gerichtsvollzieher. Die ist schon frech, ne?
Mm.
Für den Wirt Werbung und für sie auch. Werbung, wie sie besser nicht sein könnte. Als nächstes trifft Trudes Zorn den Fischhändler von gegenüber auf der Severinstraße.
Oh je, wie nee, ist doch echt eine Krawallschachtel.
Weil er macht jetzt auf seinem Fisch-Einpackpapier eine präzise Ortsangabe und dort steht aber nicht Straße und Hausnummer, sondern gegenüber vom Trude-Herr-Theater drauf. Trude ist außer sich. Ihr Name auf Fischpapier. Sie droht dem Fischhändler wieder mit einer Schadensersatzklage, falls er das Papier nicht umgehend aus seinem Sortiment entfernt. Zum Glück tut er es und zum Prozess kommt es nicht. All diese Kräche begrallten Trude von ihrer Geburt bis zum Lebensende. Nur die Boulevardpresse bleibt ihr treu. Sie liefert ihr bis zuletzt dicke Schlagzeilen. Egal, was sie tut, ob Trude neue Zähne bekommt, eine Autopanne hat oder sich ihr Doppelkinn wegoperieren lässt. Sie ist und bleibt in der Presse präsent. Hochdramatische Geschichten, die oft wie ein Fortsetzungsroman wirken. Parallel zu dem allen sind die Belastungen für ihren Körper weiter sehr, sehr hoch. Wir haben ja schon gesagt, maßloses Essen, Trinken und Rauchen sind nicht nur Ausdruck von Lebensfreude, sondern auch ein fortwährender Angriff auf Trudes Organismus. Dass sie immer im Hier und Jetzt lebt, bedeutet auch, dass sie lebt, als gäbe es keinen Morgen. Wir erinnern uns an die Tabletten, die sie einschmeißt. Und in den 1980er Jahren gibt es jetzt immer deutlichere körperliche Folgeschäden. Sie leidet unter Gichtanfällen, unter Diabetes und wirkt beiden nicht konsequent entgegen.
Du meinst also, ihr Pillenroulette hilft nicht?
Nee, voll traurig, ne?
Ja, das schon.
Die richtet sich ja selbst zugrunde letztendlich.
Aber es ist auch so typisch Künstler, oder?
Und typisch Trude auch, ne?
Mhm.
Das mit dem Zigarettenkonsum ist wohl am schlimmsten. Kriegt jetzt durch Blutungsstörungen in den Beinen und das gefürchtete Raucherbein. Die Ärzte befürchten eine Amputation, doch mit künstlichen Venen und Bypassen kann diese zunächst abgewendet werden. Aber die Folge ist, Trude kann nur noch unter wahnsinnigen Schmerzen gehen. Also die kann kaum noch laufen, wirklich. Und jetzt zieht sie die Reißleine und muss sie auch ziehen. Im Februar 86 schließt Trude ihr Theater im Severinsviertel. Vor allem eben aus gesundheitlichen Gründen. Eine Ära endet, aber Trudes Geschichte noch nicht. 86 am Rand ihrer Kräfte kündigt sie jetzt an, ein halbes Jahr bevor sie es wirklich tut, dieses Theater zu schließen. Sie übernimmt alle Anteile von Bruno Krupke zurück und die beiden trennen sich. Sie sagt, beim Notar haben wir beide Rotz und Wasser geheult. Doch Resignation ist nicht ihr Stil. Sie überlegt sich jetzt, dass sie wieder als Schriftstellerin weiterleben will. Die Wüste als Sehnsuchtsort ist für sie jetzt ja keine Option mehr. So reist sie in einer Spielpause durch Mexiko weiter bis auf die Fidschi-Inseln. Und jetzt hat sie ihr neues Paradies gefunden. Sonne, Wind, einfache Menschen, niedrige Lebenshaltungskosten, alles passt. Obwohl sie im Januar 87 erneut im Krankenhaus landet, wieder mit Kreislaufproblemen, betreibt sie unbeirrt ihre Übersiedlung auf die Fidschi-Inseln voran. Am 15. Februar 87 steht Trude ein letztes Mal auf ihrer Bühne. Es wird ein sehr emotionaler Abend mit Liedern wie am Anfang, die Stadt, aber auch mit Ich sage, was ich meine und ganz neu, Niemals geht man so ganz.
Oh,
das kennst du ja auch.
Natürlich, ja.
Mit auf der Bühne eine neue Generation, die sie verabschiedet. Ingolf Lück, Tommy Engels von den Blackfoes und Wolfgang Niedecken von BAP. Und mit Tommy Engel und Wolfgang Niedecken singt sie auch dieses Stück ein. Es ist eher hochdeutsch geschrieben, aber die beiden entscheiden sich, dass sie ihre Parts nachher auf Kölsch singen wollen. Und das Lied wird ein Riesenerfolg. Im Laufe des Jahres wird das Theater dann geschlossen, das Haus verkauft. Ihr Hausboot, was sie inzwischen gekauft hatte, geht an Bruno Krupke und Trude reist ab zu den Fidschi-Inseln. Trude zieht nun in die Nähe der Hauptstadt Suva, einem Haus, einem einfachen Haus, aber mit Blick auf den Pazifik und einem Pool. Und dort wohnt sie nicht lange alleine, sondern sie wohnt dort mit einem Einheimischen, einem jungen, hübschen Mann, inzwischen 30 Jahre jünger als sie, Samuel Barwesi.
Wahnsinn. Das kann ich mir vorstellen, war für die Presse in Deutschland auch irgendwie ein Riesending. Ja.
Es gibt auch immer wieder Leute aus ihrem Bekannten- und Freundeskreis, die sie besuchen und sagen, es geht ihr dort gut. Samuel und sie führen ein ruhiges, abgeschiedenes Leben. 1988 erhält sie tatsächlich das Bundesverdienstkreuz. Selbst im Exil wird sie nicht vergessen. Sie arbeitet an Romanen und an Theaterstücken und sie startet eine Champignonzucht.
Ja. Natürlich.
Ja. Leider wird diese ein Flop und sie verliert viel Geld. Ihre Gesundheit bleibt angeschlagen und sie kann weiterhin kaum noch gehen. Samuel übernimmt deswegen vieles. Aber trotzdem, Trude genießt ihr Leben in der Südsee, fern von der präsenten Öffentlichkeit und Medien. 1990/91 trennen sich Trude und Samuel aber und sie steht finanziell unter Druck. Das ist die Zeit, in der sie immer wieder berichtet, dass alte Partner sie betrügen würden. Also es ist so ein bisschen, würde ich sagen, wie ein Verfolgungsbann wirkt das manchmal, wenn man sich da Interviews ansieht. Sie sagt immer, ja, alle haben mich finanziell ausgenommen und alle haben mich betrogen. Irgendwie so ein bisschen traurig, ne? Mhm. Eine Schriftstellerkarriere in Europa soll jetzt ihr Neustart werden. Ich weiß gar nicht, hast du mal mitgezählt, wie viele Neustarts sie schon hatte? Ganz schön viele, ne?
Mindestens 3 jetzt.
Im Januar 91 taucht Trude überraschend in Köln auf. Öffentlichkeitswirksam, aber auch gezeichnet. Sie tritt in Fernsehshows auf und plant neue Sketche für RTL Plus. Wieder einmal wird sie gefeiert und wieder einmal kritisiert. In Köln will sie aber nicht mehr leben und sie zieht nach Lauris, Aix-en-Provence, nach Frankreich. Ein einfaches Haus in karger Landschaft wird dort ihr letzter Wohnort. Die Rückführung ihres Besitzes aus den Fidschi-Inseln steht noch aus. Am 16. März 1991 findet eine Haushaltshilfe sie tot im Sessel. Herztod. Oh. Sie wird 63 Jahre alt.
Oh.
63, Wahnsinn. So jung gestorben. 91, überleg mal, ne? Das ist das Jahr, in dem du geboren wurdest.
Ja, stimmt. Ja. Aber es klingt auch irgendwie nach einem Fried. Also okay, dass sie hatte das mit den Beinen, das war bestimmt schmerzhaft und unangenehm. Aber es war irgendwie auch ein friedvoller Tod, ne? Oder bei dir zu Hause im Sessel.
Ich hoffe es für sie, ne? Mhm. Ich hatte auch in einem Artikel gelesen, wo vermutet wird, dass es ein Freitod ist. Also, dass sie sich suizidiert hat, aber das in den Biografien und so steht das nicht. Da steht halt Herztod. Ne?
Mm. Kann man sich auch gut vorstellen bei den ganzen Tabletten und was weiß ich nicht was, oder?
Mm. Ja, zu Hause in Deutschland berichten die Medien ausführlich. Ein TV-Sender wiederholt ihre Filme und Serien.
Kannst du dich daran erinnern? Also hast du es mitbekommen damals als Sina? Okay.
Damals war ich mit einem neuen kleinen Baby, das immer geschrien hat, beschäftigt.
Ja, also das muss ja der Konzert gewesen sein. Das kann ich nicht. Ich war das liebste Baby.
Nee, da war ich ja hochschwanger. Da war ich im 7. Monat, wo die gestorben ist.
Ja, siehst du?
Du warst wirklich ein ganz liebes Baby. Köln trauert. Ein Stück Stadtgeschichte ist gegangen. Eine Stimme verstummt, die Köln jahrzehntelang geprägt hat. Mit Herz, Witz, Kraft und Widerspruchsgeist. Heute wäre Trude 98 Jahre alt. Agi, ihre Schwester, mit der sie ja lange keinen Kontakt hatte, zumindest soweit man weiß, reist jetzt nach Frankreich, lässt Trude dort einäschern und bringt die Urne zurück nach Köln. Die Beisetzung findet am 27. März 1991 auf dem Kölner Nordfriedhof statt, dort, wo auch Trudes Eltern ruhen. Tausende säumen den Weg. Aber diesmal kein Spektakel, sondern stille Anteilnahme. Willem Milowitsch, ihr langer Weggefährte und ein Stück weit auch Widersacher, schreitet auch mit hinter der Urne. Viele berühmte Leute gehen mit. Kurt Rosser, der ehemalige Oberstadtdirektor Kölns, sagt in seiner Trauerrede, eigentlich hätten wir die Asche über der Sahara verstreuen müssen.
Ja, das wäre schon schön für sie gewesen.
Trude Herr hat sich tief in das kollektive Gedächtnis Kölns eingeschrieben. Ihr Grab ist markant und viel besucht und bleibt für die Kölner ein Ort der Erinnerung. Aber nicht nur dort lebt sie weiter. Eine Bronzetafel in der Severinsstraße erinnert an Trude. Ein Denkmal wird für sie errichtet und ein Park, der Trude-Herr-Park, nahe dem Bürgerhaus Stollweg, nach ihr benannt. Sogar eine Schule wird nach ihr benannt. Laura, du kennst doch die Stunksitzung im Kölner Karneval, ne?
Natürlich.
So eine alternative Karnevalssitzung.
Mhm.
Die Biggi Wanninger, das ist ja die, die das moderiert praktisch und auch natürlich auch mitspielt, die lässt Trude Herr jetzt immer wieder auferstehen als Engel. Die verkörpert die nämlich. Da habe ich dir mal ein Foto geschickt. Biggi Wanninger als Engel Trude.
Ach, das ist aber nett. Ja, in dem Bild. Mhm. Engel Trudes gegen Sexismus im Himmel, ne?
Ja.
Und da sieht man sie im Engelchenkostüm und drumherum mit einigen Männern, die so Playboy-Bunny-Kostüme anhaben. Und die Männer sind aber aus allen Altersklassen mit allen Körperformen. Sieht nett aus.
Voll süß, ne? Mhm. Und so lebt Trude Herr in Köln weiter. Wenn man Abschied nimmt, geht nach unbestimmt. Mit dem Wind wie Blätter wehen. Sing mein Fernwehlied. Wenn die Straße zieht, es riecht nach Teer, nach Salz und Meer. Wer sein Bündel schnürt, ist vom Wind verführt, jetzt im Herbst, wenn Störche ziehen. Man lässt vieles hier. Freund, ich danke dir für den Kuss, den letzten Gruß. Ich will weitergehen, keine Tränen sehen. So ein Abschied ist noch lang kein Tod. Niemals geht man so ganz. Irgendwas von mir bleibt hier. Es hat seinen Platz immer bei dir. Wenn es auch noch so sticht, stutzt die Flügel nicht. Dem Freund, der die Weite liebt. Einem Vagabund macht das Herz nicht wund. Flieg ein Stück mit auf dem Weg. Doch dann lass mich los. Sieh, die Welt ist groß. Ohne Freiheit bin ich fast schon wie tot. Ich verspreche dir, ich bin zurück bei dir, wenn der Wind vom Süden weht. Ich sag nicht, leb wohl. Weil es klingt wie Hohn, völlig hohl, mach Idiot. Sieh, ich weine auch, Tränen sind wie Rauch, sie vergehen. Dieser Käfig macht mich tot. Niemals geht man so ganz, irgendwas von mir bleibt hier. Es hat seinen Platz, immer bei dir. Nie verlässt man sich ganz, irgendwas von dir geht mit. Es hat seinen Platz immer bei mir. Niemals geht man so ganz.
Ja, schön, das ist so ein schönes Lied.
So, Laura, das war sie, die Folge über Trude Herr. Sehr lang geworden. Ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer langweilen sich
ja,
nicht.
Ja, das kommt dann natürlich, wenn das eine Person ist, die aus der eigenen Heimatstadt oder aus der eigenen Region kommt, mit der man sich ja so verbunden fühlt, dann hat man viel, sich zu erzählen. Deswegen ist es wahrscheinlich so eine lange Folge geworden. Und sie ist natürlich auch eine beeindruckende Frau. Also jetzt nicht, dass ich das alles so gehört habe. Ich kannte ja nur noch so Bits and Pieces, wie man im Englischen sagt, also nur noch so kleine Ausschnitte aus ihrem Leben oder so in Gänze zu hören, das war mir gar nicht bewusst.
Was nimmst du denn so mit von dem Bericht über Trude Herr für dich?
Also ich finde vor allen Dingen cool, dass die sich so durchgesetzt hat in einer Zeit, wo es, also das haben wir gar nicht so thematisiert, aber das muss ja unendlich schwer für sie gewesen sein, aus einer bürgerlichen Familie, aus einer Nachkriegszeit heraus und dann in einer Szene, wo es eh so schwer ist, sich so durchzusetzen, immer wieder einen Neustart anzufangen, nicht aufzugeben, das war bestimmt sehr schwer für sie als Frau, als füllige Frau, wie gesagt, als Frau aus einer Arbeiterfamilie. Das nehme ich, glaube ich, so für mich mit. Das fand ich sehr beeindruckend.
Finde ich auch, ne? Die kleine Tutti.
Genau,
das Tutchen,
ja.
Ne? So, Laura, dann würde ich sagen, ich lasse dich mal weiter arbeiten.
Danke, wir machen auf jeden Fall so eine Schluss. Schöne Folge. Es hat mir total Spaß gemacht.
Gerne. Und mir macht das Erzählen Spaß.
Und ich hoffe, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern macht das Zuhören Spaß.
Und wenn das so ist, dann gerne liken und immer wieder hören, abonnieren, damit uns noch mehr Leute hören.
Genau, ja. Und wir versuchen uns das nächste Mal etwas kürzer zu fassen. Ich bin schon gespannt, was du da wieder vorbereitet hast. Ich sehe dich grinsen, ja. ich freue mich schon total auf die nächste Folge. Und dann freuen wir uns natürlich total, falls ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid, wenn es dann heißt It's True.
Spannende Geschichten von außergewöhnlichen Frauen.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Tschüss.
It's True. Spannende Geschichten von außergewöhnlichen Frauen. Thank you.